Ja, ich habe mich, hab ich schon, ja, ist an, ne? Ich habe mich schon ein bisschen vorgestellt, euch schon ein bisschen erzählt. Ich sage einfach mal du zu euch. Ich hoffe, das ist okay. Ich finde das irgendwie wesentlich angenehmer, wenn ich selber da unten sitze. Aber wenn ihr das nicht wollt und nachher mit mir ins Gespräch kommt, dann könnt ihr mich auch gerne siezen. Ich glaube, ich kriege das mit und kann dann damit umgehen und darauf eingehen. Also ich habe euch schon ein bisschen erzählt von mir oder von uns. Was ich nicht erzählt habe, ist viel über meine Hobbys, ist auch eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist nur, meine Hobbys finden in der Regel im Sitzen statt. Ich gehe unglaublich gerne ins Kino, ich bastel gerne Raumschiffe. Und ja, was ich nicht gerne mache oder was jedenfalls nicht meine große Leidenschaft ist, ist alles, was irgendwie mit Sport zu tun hat. Ich mache gelegentlich Sport, so ein bisschen, um die Wampe so ein bisschen im Zaum zu halten. Aber insbesondere zu Fußball habe ich ein, sagen wir mal, leidenschaftliches Desinteresse. Ich habe nie wirklich einen Zugang gefunden zu diesem Konzept, mit meinen Füßen einen Ball von A nach B zu transportieren, während mich eine ganze Reihe Leute daran hindern wollen, die in der Regel sportlicher sind als ich. Und ich kann damit heute auch einigermaßen umgehen. Ich kann dazu auch stehen. Das ist ja gar nicht so einfach, ne, für Männer. Also das ist ja schon so ein Männerthema. Wenn du als Mann nicht über Fußball reden kannst und da dich nicht auskennst, dann hast du schon mal ein wichtiges Gesprächsthema verpasst. So, das Wichtigste kriege ich mit. Ich weiß, dass Dortmund eine schwere Saison hatte. Aber, und ich glaube, wir sind Weltmeister, ne? Ja. Aber Fußball ist nicht so mein Ding. Bei Basketball hatte ich in der Schule bessere Chancen aufgrund meiner Körpergröße, aber leider war Fußball bei uns populärer. Und so ging es dann auch bei jeder Gelegenheit oder gefühlt bei jeder Gelegenheit, wenn wir uns getroffen haben, wir Jungs aus der Klasse, dann ging es irgendwie immer um Fußball und oft dann auch aktiv. Man hat sich am Fußballplatz getroffen und wenn man irgendwie dazugehören wollte und nicht die ganze Zeit irgendwie sich zum Außenseiter machen wollte, musste man halt mitspielen. Und man musste das Ganze natürlich dann auch irgendwie, naja, versuchen irgendwie auch cool zu finden. Entschuldigung. Und wir hatten dann, ich glaube in der 7. oder 8. Klasse, dann auch mal so ein Fußballturnier, wo die 3 Klassen der Stufe gegeneinander angetreten sind. Und mir war schon bewusst, dass ich wahrscheinlich kein Profifußballer werde, aber ich wollte trotzdem auf jeden Fall dabei sein. Das war einfach, das gehört einfach dazu. Wenn man da nicht dabei war, dann war man also wirklich draußen. So, wir waren nicht wahnsinnig viele Jungs in der Klasse, ich glaube 8 oder 9, aber es war immer noch, die Mannschaft war nicht so groß, sodass immer noch Platz war für 2 oder 3, die dann auf der Bank sitzen mussten. Und da wollte ich nicht dazugehören. Ich habe mich also dann durchgesetzt, war in der Startelf dabei. Und es kam, wie es kommen musste. Irgendwann rollte dieser dämliche Ball auf mich zu. Ich stand dann meistens hinten. Manchmal war ich im Tor. In dem Spiel stand ich dann irgendwo kurz davor, also hinten Verteidiger. Bälle wegkloppen, das hat dann manchmal noch funktioniert, einigermaßen. Jedenfalls rollte der Ball auf mich zu. Und direkt dahinter kam dann auch der dazu passende Stürmer mit. Ebenfalls auf mich zu und ich wusste genau, ich war am Ball und ich wusste genau, okay, an dem kommst du nicht vorbei, keine Chance. Was macht man? Ich weiß nicht, ob man das macht. Also ich habe das in der Situation gemacht, vielleicht war es auch ein bisschen eine Kurzschlussreaktion, keine Ahnung. Jedenfalls Rückpass. Zurück zum Torwart, den Ball. War vielleicht keine so schlechte Idee, wenn der Pass gesessen hätte und vor allem, wenn der Ball schneller gewesen wäre als dieser heranstürmende Stürmer. Und natürlich landete der Ball unweigerlich in unserem Tor. Das Ganze wäre vielleicht alles noch nicht so schlimm gewesen, wenn ich innerhalb von Sekunden, also da gab es keine Schweigeminute oder ein kurzes Schulterklopfen wieder aufbauen, komm, das wird schon wieder, schaffen wir schon. Innerhalb von Sekunden hat meine Mannschaft dann unisono über den Platz gebrüllt, Pistor raus. Also Pistor war ich in dem Fall. Also ich wurde dann sofort ausgewechselt. Es war also ein sehr kurzer Auftritt von mir dann. War alles relativ am Anfang. Ich sah meine Fußballerkarriere endgültig am Horizont verschwinden. Und ich habe auch, glaube ich, von dem Spiel dann nicht mehr viel mitgekriegt. Auch als Zuschauer nicht, weil ich war einfach nur am Boden zerstört. Ich war völlig fertig. Ich wusste, das war's. Fertig. Du bist raus. Du kannst in dieser Disziplin, Fußball, hast du hier keine Chance. Du kannst da nicht mithalten. Warum erzähle ich das so ausführlich? Ich glaube, wir tun unheimlich viel dafür. Uns ist das ein unheimlich starkes Bedürfnis als Menschen, dazuzugehören. Das Gefühl zu haben, wir sind Teil unserer Gruppe, wir sind Teil der Menschen, die uns umgeben, wir wollen uns angenommen fühlen. Das ist ein unheimlich starkes Bedürfnis. Und wir tun viel dafür, manchmal verbiegen wir uns auch geradezu, wie ich damals mit Fußball. Und genau dieses Grundbedürfnis klingt auch in der Jahreslosung an. Ich habe schon gesehen, ihr habt schon einige Predigten darüber gehört. Von daher kennt ihr sie wahrscheinlich mittlerweile viel besser als ich. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Also dieses Grundbedürfnis Annahme klingt da ganz, ganz stark an. Das ist eine ganz starke Aufforderung. Tut das, ein Imperativ. Nehmt einander an. Und dahinter steht aber erstmal ein ganz starker Indikativ, also eine Aussage, das ist so. Jesus hat euch angenommen, Jesus hat uns angenommen. Das ist die Grundvoraussetzung für diesen Vers, zum Verständnis und zur Umsetzung dieses Verses. Jesus hat uns angenommen, er ist für uns, da ist die Bibel ganz laut und deutlich. Zwei Beispiele, wir kommen gerade noch so ein bisschen vom Weihnachten her. In der Weihnachtsgeschichte nach Matthäus, da kriegt Jesus diesen unheimlich schönen Namen, diesen Titel Immanuel zugesprochen. Immanuel, das heißt nichts anderes als Gott mit uns. Also da ist ganz klar, in Jesus ist Gott mit uns. Und der wahrscheinlich bekannteste Vers der Bibel überhaupt, Johannes 3, Vers 16, heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Also da ist ganz klar, in Jesus ruft Gott jedem Menschen ganz grundsätzlich und unmissverständlich zu, ich liebe dich, du bist angenommen, ich tue alles für dich und ich habe auch schon längst alles für dich getan. Aber wie das manchmal ist mit so grundsätzlichen Geschichten, die bleiben dann manchmal doch so ein bisschen abstrakt. Was heißt das denn? Wie hat Jesus uns denn angenommen? Wie wird das denn konkret? Und ich möchte mir mit euch zusammen zu diesem Thema einen Text angucken. Der steht im Johannesevangelium Kapitel 4, die Verse 3 bis 30. Ich lese es mal nach der guten Nachricht, ihr könnt gerne mitlesen. Deshalb verließ Jesus Judäa und ging zurück nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien ziehen. Unterwegs kam er in die Nähe des Dorfes Sychar, das nicht weit von dem Feld entfernt liegt, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war von dem langen Weg müde geworden und setzte sich an den Brunnen. Es war gegen Mittag. Da kam eine samaritische Frau zum Wasser holen. Jesus sagte zu ihr, gib mir einen Schluck Wasser. Seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau antwortete, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich da um etwas zu trinken bitten? Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will und wer es ist, der dich jetzt um Wasser bittet, dann hättest du ihn um Wasser gebeten. Und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, du hast doch keinen Eimer, sagte die Frau. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du dann das lebendige Wasser haben? Unser Stammvater Jakob hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst, seine Söhne und seine ganze Herde tranken daraus. Du willst doch nicht sagen, dass du mehr bist als Jakob. Jesus antwortete, wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weiter sprudelt. Herr, gib mir von diesem Wasser, bat die Frau. Dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr hierher kommen zum Wasserschöpfen. Jesus sagte zu ihr, geh und bring deinen Mann her. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Jesus erwiderte, es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Fünfmal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, du bist ein Prophet, sagte die Frau. Unsere Vorfahren verehrten Gott auf diesem Berg. Ihr Juden dagegen behauptet, dass Jerusalem der Ort ist, an dem Gott angebetet werden will. Jesus sagte zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, da werdet ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten. Ihr Samariter, betet zu Gott, aber ihr kennt ihn nicht. Doch wir kennen ihn, denn die Rettung für alle Menschen kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt, ja sie ist schon gekommen, Da wird der Heilige Geist, der Gottes Wahrheit enthüllt, Menschen befähigen, den Vater an jedem Ort anzubeten. Gott ist ganz anders als diese Welt. Er ist machtvoller Geist. Und alle, die ihn anbeten wollen, müssen vom Geist der Wahrheit erfüllt sein. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Die Frau sagte zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommen wird, der versprochene Retter. Wenn er kommt, wird er uns alles sagen. Jesus antwortete, er spricht mit dir, ich bin es. In diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, ihn im Gespräch mit einer Frau anzutreffen, aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr oder worüber redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging ins Dorf und sagte zu den Leuten, da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Kommt mit und seht ihn euch an. Ist er vielleicht der versprochene Retter? Da gingen sie alle hinaus zu Jesus. Jesus sitzt also in der Mittagshitze an diesem Brunnen und spricht diese Frau an. Und er fragt sie nicht nur nach Wasser, sondern er verwickelt sie in ein Gespräch. Er nimmt sie ernst und begegnet ihr auf Augenhöhe und lädt sie ein, teilzuhaben am Leben mit Gott. Er bietet ihr Wasser des Lebens an, ein Bild für den Heiligen Geist, den er ihr geben will, den er mitbringt. Und dieses Gespräch, wir können uns das vielleicht aus unserer Sicht heute gar nicht so richtig vorstellen, wie unwahrscheinlich, wie unglaublich dieses Gespräch ist. Und gar nicht mal nur wegen dem Inhalt, sondern erstmal, dass das überhaupt stattgefunden hat. Es war unerhört, undenkbar zur damaligen Zeit, dass ein Rabbi, ein jüdischer Lehrer, der etwas auf sich hielt, der einen Ruf zu verlieren hatte, mit einer Frau redete. Das war sterbenspeinlich, blamabel. Wenn Menschen dort gewesen wären und das mitgekriegt hätten, dieses Gespräch, Jesus hätte sich mit dieser Aktion bis auf die Knochen blamiert. Frauen waren in der Gesellschaft damals Menschen zweiter Klasse. Josephus, der jüdische Historiker, schreibt, dass Frauen wegen der ihrem Geschlechte eigenen Leichtfertigkeit und Dreistigkeit vor Gericht nicht als Zeugen auftreten durften. Frauen durften nicht öffentlich reden, geschweige denn aus der Tora vorlesen im Gottesdienst. Von einem Rabbi aus der Zeit ist die Aufzeichnung überliefert, die Worte des Gesetzes sollten eher verbrannt als einer Frau anvertraut werden. Und als die Jünger dann wiederkommen, sind sie gar nicht mal verwundert, dass Jesus sich mit einem Ausländer unterhält, was auch schon merkwürdig gewesen wäre, sondern dass er mit einer Frau redet. Und sie sind so perplex, dass sie ihn nicht mehr darauf ansprechen. Ich finde diese Situation eigentlich auch ziemlich komisch. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Die Jünger kommen da vom Einkaufen mit ihren Aldi-Tüten und haben ihr großes Vorbild, diesen Rabbi, diesen Jesus, mit dem sie noch gar nicht so lange unterwegs sind, in einer todpeinlichen Situation erwischt. Und was machen sie? Was machen Männer, wenn ihnen was peinlich ist? Sie sagen erstmal nichts. Sie tun so, als hätten sie nichts gesehen. Das ist so ein bisschen so diese Situation, vielleicht kennt ihr das. Entschuldigt bitte, das ist ein bisschen ein plattes Beispiel. Aber wenn man so zusammensteht in der Runde und einer hat den Reißverschluss offen. Und alle sehen das. Und alle wissen, dass es alle sehen. Aber keiner sagt was. Und alle denken so, oh nein, ist das peinlich. Muss ich jetzt dem das sagen? Ja? Bin ich jetzt derjenige, der zu ihm gehen muss und sagen, übrigens, was denkt er dann von mir? Oh. Und dann denkt er, wieso habe ich nicht eher was gesagt? Also irgendwie so eine Situation, wo keiner heil rauskommt. Ich glaube, so ungefähr fühlen sich die Jünger in dieser Situation. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie Jesus schmunzelt beobachtet und sich so seinen Teil denkt. Und er weiß genau, was in ihren Köpfen vorgeht und wie sie alle betreten, seinem Blick ausweichen. Dass Jesus mit dieser Frau hier redet, das drückt eine unglaubliche Wertschätzung aus. Diese Zuwendung von Jesus zu dieser Frau, die geht weit über das hinaus, was gesellschaftlich akzeptabel war. Jesus überwindet eine unglaublich große Grenze mit diesem Gespräch. Ein absolutes Tabu seiner Zeit. Und er ist hier der Aktive. Er lässt es nicht einfach nur zu, dass da jemand auf ihn zukommt, sondern er überwindet aktiv eine Grenze und geht auf einen Menschen zu. Einander annehmen, wie Jesus das hier vorlebt, heißt nicht, ich akzeptiere dich innerhalb meiner Grenzen, falls du auf mich zukommst, sondern ich überwinde aktiv eine Grenze und gehe auf dich zu. Und das ist eigentlich direkt die erste Frage, die ich euch mitgeben möchte heute Morgen. Wo gibt es eine Grenze für dich zu überwinden, um einem Menschen Gottes Liebe zu zeigen? Wo gibt es Grenzen oder vielleicht sogar ein Tabu zu überwinden, um einem Menschen Gottes Liebe zu zeigen? Welche Person fällt dir da ein? Oder welche Grenze fällt dir da ein? Vielleicht so eine kulturelle Grenze, so ähnlich wie hier, gut zwischen Männern und Frauen, das ist heute nicht mehr so das Riesenthema, aber vielleicht wirklich zu jemandem, der aus einer völlig anderen Kultur kommt oder irgendwie Barrieren bestehen, jemand, der aus einer anderen Religion, jemand mit einer anderen Religion. Ich glaube, ganz oft gibt es auch solche, ich nenne es mal chemischen Grenzen, also wo die Chemie einfach nicht stimmt zwischen uns und anderen. Ja, da ist dieser merkwürdige oder anstrengende Kollege in der Schule oder auf der Arbeit oder dieser unsympathische Nachbar oder vielleicht sogar jemand hier in der Gemeinde, den du aus irgendwelchen Gründen eher meidest. Irgendjemand, der einfach mal vielleicht ein freundliches Lächeln oder einen netten Smalltalk vertragen könnte. Ich habe da schon jemanden für mich vor Augen und bin da seit einigen Wochen dran und ich merke, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, solche chemischen Grenzen zu überwinden. Vielleicht gibt es da auch so ganz persönliche Grenzen für dich. Vielleicht bist du einfach schüchtern oder kontaktscheu. Soll es ja auch geben. Ich glaube, vielen von uns fällt es einfach schwer, auf andere zuzugehen. Und wenn es mir schwer fällt, auf andere Menschen zuzugehen, dann fällt es mir irgendwo logischerweise auch schwer, anderen Menschen die Liebe Gottes weiterzugeben. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Das kann eine machtvolle Grenze sein. Und das ist auch nichts, was man einfach so von heute auf morgen ablegen kann. Aber es ist ein Punkt, an dem Gott dich vielleicht verändern möchte. Vielleicht ist das dran. Ich weiß es nicht. Was auch manchmal eine machtvolle Grenze sein kann zwischen Menschen, das sind die Türen von Gemeindehäusern. Manchmal kann sich unter uns Christen so ganz ungewollt, unbewusst so eine Haltung einschleichen, wir hier drin und die da draußen. Da sind wir hier drin in unserer schönen, frommen, kuscheligen, warmen, eigenen christlichen Kultur. Und da draußen ist die böse Welt so ein bisschen. Das kann passieren, dass wir uns, ohne das so wirklich zu wollen, hinter diesen Türen so ein bisschen verstecken. Nicht, dass wir es den Menschen draußen nicht wünschen würden, hier reinzukommen zu uns. Aber vielleicht wäre es viel wichtiger, dass wir rausgehen, dass wir nach draußen gehen, die Türen weit aufreißen und vielleicht auch innerhalb unserer Versammlung irgendwelche kulturellen Hürden und Grenzen abbauen, die vielleicht gar nicht nötig sind, statt unsere eigene christliche Kultur zu pflegen. Dass wir ganz klar und fest sind in Inhalten, aber flexibel und anpassungsfähig in Formen. Ich weiß nicht, was Gott dir aufs Herz legt. Geh dem selber nach und überleg, was dir da wichtig wird, was für eine Grenze. Aber ich möchte dich ermutigen, dir einen konkreten Punkt vorzunehmen und daran weiter auszuprobieren und zu üben, diese Grenze zu überwinden. Werde aktiv und warte nicht darauf, dass andere die Grenze zu dir überwinden, sondern versuch aktiv auf andere zuzugehen. Ein weiterer Aspekt, wie Jesus dieser Frau begegnet, der geht noch einiges tiefer über das Offensichtliche hinweg. Also, dass sie eine Frau ist, das war vermutlich noch relativ einfach zu erkennen. Jetzt geht es um etwas, was uns normalerweise nicht so leicht auffällt wie Jesus. Und das ist auch gut so. Es geht um persönliches Scheitern. 5 Ehen hat diese Frau schon hinter sich und lebt jetzt unverheiratet mit einem Mann zusammen, also mindestens Nummer 6. Wir kennen natürlich die Hintergründe nicht. Und wir müssen auch zu ihrer Verteidigung dazu sagen, dass es Männern damals sehr leicht gemacht wurde, sich von einer Frau zu trennen. Und auf der anderen Seite, dass Frauen sehr viel abhängiger waren von Männern, da auch ein großer Zwang da war, schnell wieder zu heiraten, einfach aus einer Existenznot heraus. Aber bei 5 gescheiterten Beziehungen, da liegt zumindest die Möglichkeit im Raum, dass es auch mit an ihr gelegen haben könnte. Wir wissen es nicht. Und dass sie jetzt unverheiratet mit einem Mann zusammenlebt, das ist natürlich nicht nur von der Bibel her problematisch, sondern es war auch gesellschaftlich damals wesentlich weniger akzeptiert als in unserer Kultur heute. Und ich glaube, es braucht nicht allzu viel Fantasie, um sich auszumalen, wie es in ihr aussah. Sie hat sich ihr Leben wahrscheinlich anders vorgestellt. Als Jugendliche hat sie vielleicht noch an die große Liebe geglaubt. Jetzt ist sie zumindest enttäuscht, vielleicht verbittert. Vielleicht sehnt sie sich immer noch nach dem einen Mann, bei dem sie sich geliebt und angenommen fühlt, bei dem sie so richtig zur Ruhe kommen kann und sich sicher fühlt. Aber zu viel will sie darüber auch eigentlich gar nicht nachdenken, weil das viel zu sehr wehtut. Lieber hängt sie sich an den nächsten Mann, der ihr ein kleines bisschen Halt und Sicherheit verspricht. Aber allzu viel ist da auch nicht zu erwarten. Heiraten wollen sie jedenfalls nicht. Die anderen Frauen im Ort lästern über sie. Die Männer glotzen sie an, vielleicht mit einer Mischung aus Verachtung und Begierde. Und sie hat es so richtig satt, diese Blicke und dieses Getuschel. Und um all dem auszuweichen, zieht sie sich zurück. Sie meidet andere Menschen. Sie geht in der Mittagshitze zum Brunnen, was kein Mensch normalerweise machen würde, dann wenn es am heißesten ist. Man ging zum Wasser holen morgens oder abends, wenn es auch kühl war. Mittags ging man nur, wenn man wirklich niemandem über den Weg laufen wollte. Und Jesus sieht all das in ihr. Ihr gescheitertes Leben, ihre geplatzten Träume, ihr teilweise selbstgewähltes Außenseiterdasein, ihr moralisches Scheitern. Und Jesus spricht sie auf diese ganze Sache an. Und ich glaube, er tut das nicht, um ihr nochmal so richtig ihr Versagen unter die Nase zu reiben, wie die Menschen um sie her das taten, sondern um zu zeigen, meine Liebe, ich weiß übrigens davon. Und ich lasse mich auch davon nicht abhalten, dich zu lieben und dich anzunehmen. Gottes Liebe ist nämlich größer als dein Scheitern. Ich bin Immanuel, Gott mit dir. Egal, wie deine Vergangenheit aussieht, bei mir bist du sicher. Fühlen sich gescheiterte Menschen bei uns angenommen und sicher? In meiner Nähe? In unserer Gemeinde? Als ich so darüber nachgedacht habe, wie Jesus hier diese Frau konfrontiert mit ihrer Vergangenheit, habe ich irgendwann im Hinterkopf so eine Stimme gehört. Und das war die Stimme von Thomas Gottschalk. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an ihn. Damals bei Wetten, dass wusste man immer, wenn Thomas Gottschalk einen Satz beginnt mit Liebe Kinder, dann wurde es spannend. Ja, dann wurde eine Wette präsentiert, die in irgendeiner Weise gefährlich war. Und dieser Satz ging dann weiter. Liebe Kinder, bitte macht das nicht zu Hause nach. Das, was diese Männer hier tun, ist gefährlich. Das sind Profis, das sind Baggerfahrer oder was auch immer. Die kennen sich aus, die haben das geübt, die sind gut versichert. Macht das bitte nicht nach, das ist sehr gefährlich. Und ich glaube so ein bisschen, wie gesagt, ich höre an dieser Stelle immer Thomas Gottschalk, wenn ich darüber nachdenke, wie Jesus hier diese Frau konfrontiert. Ich glaube, es geht nicht darum, den Menschen ihr Versagen unter die Nase zu reiben. Da entsteht viel zu schnell viel zu viel Verletzung. Ich glaube, dass zu viele Scherbenhaufen auf das Konto von Christen gehen, die meinen, sie müssen jemandem mal so richtig sein gescheitertes Leben vor Augen halten oder seine Sündhaftigkeit, damit er unter Tränen zur Besinnung kommt und Buße tut. Ich weiß das, ich habe selbst schon mal fast eine Freundschaft auf so eine Art zerstört. Wir kennen eben in der Regel nicht, wie Jesus, jedes menschliche Herz. Da heißt es einige Kapitel vorher, dass Jesus alle Menschen durchschaute. Über die Menschen brauchte ihm niemand etwas zu sagen, denn er kannte das menschliche Herz bis auf den Grund. Jesus hatte in puncto Menschenkenntnis eine etwas höhere Kompetenz als wir und stand darüber hinaus auch in ständiger Verbindung mit Gott. Um jemanden so mit seinem Scheitern oder mit seinem Versagen zu konfrontieren, braucht es normalerweise viel Vertrauen und viel Gemeinschaft und damit erstmal viel Zeit. Braucht seelsorgerliches Fingerspitzengefühl und in der Regel denke ich auch die Erlaubnis meines Gegenübers. Ich glaube, gescheiterte Menschen brauchen erstmal nicht jemanden, der ihnen den Spiegel vorhält, sondern jemanden, der ihnen die Hand hält. Jemand, der sie so annimmt und so hinter ihnen steht, dass sie selber irgendwann den Blick in den Spiegel wagen. Die Herausforderung, die Jesus uns hier stellt, ist nicht, den Mut zu finden, jemanden den Spiegel vorzuhalten. Und mit seinem Scheitern zu konfrontieren, sondern einem Menschen Gottes Liebe zu zeigen und mich durch nichts, auch nicht von seinem moralischen Scheitern davon abhalten zu lassen. Einem Menschen freundlich zu begegnen und eben nicht wieder Grenzen aufzubauen, indem ich direkt mal eben schnell sein Privatleben kommentiere, sondern geduldig einem Menschen die Liebe Gottes vorzuleben und irgendwann dann auch bei ihm zu sein, wenn er in den Spiegel guckt, den Jesus ihm vorhält. Und übrigens, wenn wir so von gescheiterten Menschen reden, ich glaube, dass 90% aller Menschen irgendwann scheitern. Und die restlichen 10% machen sich wahrscheinlich was vor. Vielleicht habe ich wirklich eine Beziehung, eine Ehe vor die Wand gefahren, vielleicht zum wiederholten Mal. Vielleicht haben sich meine beruflichen oder familiären Träume so gar nicht erfüllt. Oder vielleicht ist das nur dieses ganz alltägliche Scheitern, das mich immer wieder runterzieht, wo ich meinen Ehepartner oder meine Kinder wieder mal angebrüllt habe, statt ruhig zu bleiben, wo ich wieder mal geschwiegen habe, statt meinen Mund aufzumachen, wo ich mir wieder mal Bilder im Internet oder im Fernsehen angesehen habe, die mir eigentlich gar nicht gut tun, oder wieder mal nur die halbe Wahrheit gesagt habe, um besser dazustehen. Jesus lässt sich von unserem Scheitern nicht aufhalten. Er ist und bleibt Gott mit uns, auf unserer Seite. Nimm das bitte mit, vielleicht nur das, dieses eine, diesen einen Namen, Immanuel. Und wenn du dich, wenn das nächste Mal deine Vergangenheit dich einholt oder dein Scheitern, oder wenn du dich wieder mal über dich selber ärgerst, weil du wieder in diese eine Falle getappt bist, dann denk einfach an Immanuel, Gott mit uns. Jesu Annahme gilt nicht zuerst den Saubermännern, sondern zuerst den Gescheiterten, uns Gescheiterten. Und diese Frau, diese Gescheiterte, sie schöpft Vertrauen. Sie ist beeindruckt davon, was Jesus über sie weiß und fühlt sich trotzdem nicht von ihm verurteilt, sondern respektiert und wertgeschätzt wie noch von keinem Mann, den sie vorher getroffen hat. Und sie geht aufs Ganze und stellt ihm eine theologische Frage. Und das sieht auf ersten Blick vielleicht aus wie so ein hastiger Themenwechsel, weil ihr das Gespräch zu persönlich wurde. Aber wahrscheinlich ist es wirklich eine ganz entscheidende und wichtige Frage für sie. Denn es geht um nicht weniger als um ihre Zugehörigkeit zu Gottes Volk. Wir müssen uns das klar machen. Diese Frau lebte in einer dreifachen Außenseiterrolle. Als Frau war sie in einer Männergesellschaft ein Mensch zweiter Klasse. Durch ihre bewegte Vergangenheit war sie für ihre Mitmenschen bestenfalls ein Gesprächsthema, aber kein Gegenüber. Und als Samariterin war sie mit ihrem ganzen Volk ausgestoßen vom Volk Gottes, zumindest aus jüdischer Sicht. Die Samariter waren ein Mischvolk. 750 Jahre vor dieser Begegnung haben die Assyrer den Norden Israels deportiert oder einen Großteil der Bevölkerung dort verschleppt und ganz bewusst andere Volksgruppen dort angesiedelt. Und die brachten ihre eigenen Götzen mit, ihre eigene Kultur, und so haben sie sich mit dem Rest der dort lebenden Israeliten vermischt. Und auch die Religionen haben sich so ein bisschen vermischt. Es wurde nach wie vor Jahwe angebetet, aber auch andere Götter. Und Jerusalem und der Tempel wurde abgelehnt. Dafür hatten sie ihren Berg Gerizim, wo sie ein Heiligtum hatten, und die Juden verachteten die Samariter. Die wollten nichts mit ihnen zu tun haben. Für die war ganz klar, die gehören nicht zu uns. Die gehören nicht zu Gottes Volk. Und auf einmal wird diese Frau in ein Gespräch verwickelt von einem Mann, noch dazu von einem Juden, einem Rabbi, der ihre Vergangenheit kennt und trotzdem so anders ist als alle anderen. Also zwei ihrer drei Außenseiterrollen hat dieser Mann schon überwunden. Mal sehen, wie er mit dem dritten Thema umgeht. Euer Tempel oder unser Berg? Wo sollen wir Gott anbeten? Das ist eine ganz entscheidende Frage für sie. Und Jesus gibt ihr so eine typische Jesus-Antwort, oder? Sie fragt A oder B und Jesus sagt C. Weder noch. Ihr seid ab jetzt nicht mehr von einem Ort abhängig, sondern von Gottes Geist, der alle Menschen erfüllen will. Auf den kommt es an. Und das ist für diese Samariterin der Hammer. Dass sogar dieses dritte Tabu, diese dritte Außenseiterrolle, dieses theologische Dilemma von Jesus weggefegt wird. Dieser ewige Streit zwischen Samaritern und Juden, der soll auf einmal einfach so beigelegt sein, dieses ewige Ausgestoßensein. Das klingt eigentlich irgendwie fast zu schön, um wahr zu sein. Woher will dieser Typ das eigentlich wissen? Hat er überhaupt die Vollmacht, solche revolutionären Dinge zu sagen? Und da fällt dir der Messias ein, dieser von Gott angekündigte Retter, der irgendwann kommen soll. Vielleicht redet dieser Prophet ja von den Dingen, die der Messias irgendwann bewirken wird. Wenn irgendwer solche Revolutionen in Gang bringen würde, dann doch wahrscheinlich der Messias. Und jetzt endlich sagt Jesus dann die entscheidenden Worte. Ich bin es. Und man kann also richtig den Fanfarentusch im Hintergrund hören. Das ist eine ganz feierliche Formel. Das sind nicht einfach nur ein paar Worte, sondern in diesem Ich bin es, da klingt der Name Gottes an. Jahwe, ich bin der Ich bin. Und Juden bzw. Samariter, die haben das verstanden. Das ist das gleiche Ich bin, was dann später im Johannesevangelium ganz oft kommt, in diesen Ich bin-Worten. Ich bin die Tür, ich bin das Leben, ich bin der Weinstock. Eine ganz feierliche Formel. Und hier ist zum ersten Mal, dass es auftaucht. Und es ist eine der ganz wenigen Stellen überhaupt, wo Jesus sich selbst als den Messias bezeichnet. Und wem gegenüber tut er das? Nicht seinen Jüngern gegenüber oder den Pharisäern oder Priestern gegenüber, sondern dieser dreifach ausgestoßenen samaritanischen Frau. Er zeigt ihr den Weg in die Gemeinschaft mit Gott. Nicht nur unabhängig von Geschlecht und persönlicher Vergangenheit, sondern auch unabhängig von Ort und Volkszugehörigkeit. Dieser jüdische Mann, dieser Rabbi, ist nicht nur ein Prophet, er ist selbst der Messias. Der, auf den nicht nur diese Frau, sondern auch ganz Israel und letztlich auch Samarien und alle anderen Völker gewartet haben. Er selber ist die Lösung für ihr Ausgestoßensein. Jesus lebt nicht nur Annahme, er ist sozusagen die personifizierte Annahme. Er holt sie nicht nur heraus aus ihren Außenseiterrollen, sondern er führt sie hinein ins Leben mit Gott. Und so wird sie im Johannesevangelium der erste nicht-jüdische Mensch, der zum Glauben an Jesus findet. Und für diese Frau gibt es kein Halten mehr. Sie vergisst sogar ihren Krug, wegen dem sie eigentlich herkam oder mit dem sie herkam. Und sie läuft ins Dorf und erzählt allen davon. Habt ihr das bemerkt? Da ist schon die erste Veränderung, die stattgefunden hat. Sie geht wieder auf Menschen zu. Sie hat nämlich keinen Grund mehr, sich zu verstecken, weil sie sich angenommen weiß. Und dieser ganze Ort wendet sich ihm zu und viele finden zum Glauben an Jesus, lesen wir später. Und genau das kann passieren, wenn wir Menschen annehmen, wenn wir über menschliche Grenzen hinweg Gottes Liebe weitergeben, wenn wir einander annehmen, so wie Jesus uns angenommen hat. Und ich wünsche euch, dass ihr das erlebt, zu Hause oder am Arbeitsplatz, in der Schule, dass ihr das erlebt als Gemeinde hier am Ort in Kannern, dass Steine ins Rollen kommen, dass Menschen sich verändern und selber zu Botschaftern von Gottes Liebe werden, weil sie sich angenommen fühlen von euch, weil ihr einander annehmt, wie Jesus euch angenommen hat. Zu Gottes Lob. Lieber Vater, hab Dank, dass du uns annimmst. Als Gescheiterte, als Unfertige, als Sünder. Danke, dass du alle Grenzen überwunden hast, die zwischen uns und dir, zwischen uns und dem Vater gelegen haben. Dass du sogar den Tod überwunden hast als letzte Grenze. Danke, dass du dich uns zeigst als Retter und auch heute noch Menschen in Bewegung bringst, Menschen veränderst und Steine ins Rollen bringst. Ich möchte dich bitten, dass du uns den Mut gibst, einander so anzunehmen, unsere Nächsten so anzunehmen, aktiv auf unsere Nächsten zuzugehen und Grenzenüberwinder zu werden. Zu deiner Ehre, zu deinem Lob. Amen.